NDR Info. Themen des Tages.
Die Bilanz des G7-Gipfels, ein Forum zu 35 Jahren deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag, ein Bericht über antisemitische Vorfälle in Deutschland und der Tag bei der Fußball-WM, in die nun auch Portugal, England und Kroatien starten. Themen des Tages mit Markus Schubert. Guten Tag. Die westliche Welt rückt zusammen und das liegt daran, dass sich alle politisch, manchmal fast therapeutisch um den US-Präsidenten kümmern, schauen, ob er der Sitzung folgt, dafür sorgen, dass er nicht den Gipfel wieder einmal vorzeitig verlässt. Das ist dem Gastgeber Emmanuel Macron in Evian gelungen, der auch Hausherr eines goldüberladenen Schlosses in Versailles ist, in dem der amerikanische Gast zum krönenden Abschluss seines Ausflugs nach Europa heute Abend speisen wird. Georg Schwarz mit der politischen Bilanz, auch der des Bundeskanzlers.
So ist das wohl auch bei den G7. Die Welt wartet meistens auf ihn, Präsident Donald Trump. So auch heute Vormittag bei der ersten Arbeitssitzung. Alle saßen schon brav, nur einer fehlte, er eben, Trump.
So as we are waiting, when I give you the floor, so press a button on your right.
Sagt Präsident Macron und erklärt, um die Zeit zu vertreiben, die Mikrofontechnik im Saal. Dann endlich auftritt Trump, kommt rein, stellt sich vor den Tisch und ja, er sagt es wirklich, ich bin der Boss.
Hello. I'm the boss. How are you?
Der Kanzler schaut kichernd in die Runde, der Rest lacht leicht verstört. Die Italienerin Meloni guckt etwas grimmig. Beginn der ersten Arbeitssitzung, Thema Stärkung der Weltwirtschaft in Krisen- und Kriegszeiten. Drei Gipfelerklärungen hatten sie da schon verabschiedet, zur Ukraine, dem Iran und dem Indo-Pazifik. Am Mittag dann ein sichtlich entspannter Bundeskanzler, der schon 4 Stunden vor Ende seine vorläufige Gipfelbilanz zieht.
Das war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt, denn es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit.
Der neue Geist der Einigkeit. Er weht hier übers Gipfelgelände. Größter Nutznießer, die Ukraine. Für sie und den ukrainischen Präsidenten war der Gipfel ein voller Erfolg.
Die Unterstützung der Ukraine ist aus diesem Kreis heraus so stark wie selten zuvor. Alle G7-Partner werden ihren militärischen und ihren finanziellen Beitrag für die Ukraine verstärken. Und ebenso deutlich ist die Botschaft an Russland. Alle G7-Partner werden den Druck auf Moskau erhöhen.
Und dann ist da wieder das Fenster der Diplomatie. Merz hatte es schon zu Beginn ein Stück weit offen gesehen. Heute am letzten Gipfeltag weiter. Noch mehr Optimismus.
Es bringt uns vielleicht Friedensverhandlungen einen entscheidenden Schritt weiter.
Und dann eben der Iran. Ein großer Erfolg sei dieses Abkommen. Alle gratulieren, auch der Kanzler, aber er definiert stellvertretend für die anderen das Ziel.
Wir sind uns über das Ziel völlig einig. Die Straße von Hormuz muss ohne jede Einschränkung offen sein, ohne Wenn und Aber. Und Iran muss sein Nuklearprogramm dauerhaft und nachweisbar beenden. Der Frieden muss halten.
Übrigens auch im Libanon. Erneut das Angebot des Kanzlers, falls die Voraussetzungen stimmen, ein Mandat des Bundestages für einen Marineeinsatz in der Straße von Hormuz zu erwirken. Es folgt der Dank an Macron, verbunden mit einem sehr globalen Lob für diese Tage in Evian.
Demokratie ist schwierig und Diplomatie braucht Hartnäckigkeit.
Wohl auch im Umgang mit Trump. Sein persönliches Verhältnis zum US-Präsidenten offen, konstruktiv, sagt Merz, den dann hier in Evian doch noch die Innenpolitik, die anstehenden Reformen einholen, wird's was, trotz der Fliehkräfte und Zumutungen für die Gesellschaft, Merz widerspricht.
Das sind weder Fliehkräfte noch Zumutungen, sondern das sind gemeinsame Anstrengungen und wirklich gute Botschaften, die wir auch haben werden für die, gerade für die junge Bevölkerung in Deutschland.
Ende der Pressekonferenz. Am Nachmittag geht dann auch der Gipfel zu Ende. Nächste Station, der EU-Rat ab morgen in Brüssel.
NDR Info. Die Meinung.
Der G7-Gipfel von Evian, seine Beschlüsse und die Perspektiven der Zusammenarbeit. Ein Kommentar von Julia Borutta.
Dieser Gipfel war ein Erfolg. Und das liegt ausgerechnet an Trump. Denn er hatte das Iran-Abkommen im Gepäck. Der Durchbruch im Mittleren Osten wurde zum Durchbruch für die G7-Gemeinschaft. Trump kam positiv gestimmt nach Evian und gestärkt durch den sogenannten Deal auch offen dafür, sich auf verschiedenen Feldern zu bewegen. Die G7-Partner waren so klug, die Gunst der Stunde zu nutzen, Trump zu unterstützen, auch wenn noch viele Fragen im Zusammenhang mit dem Iran-Abkommen offen sind. Trump zu umgarnen mit Fußballtrikot-Geschenk und nachsichtiger Heiterkeit, wenn er mal wieder als Letzter den Tagungsraum betrat und lächelnd klarstellte, I am the boss. Trump braucht jetzt die Unterstützung der G7-Partner, um das Iran-Abkommen zu einem Erfolg zu machen. Das scheint er begriffen zu haben. Multilateralismus doch nicht so blöd? Jetzt, wo es Hoffnung gibt, dass durch die Meerenge von Hormus bald wieder Öltanker fahren, stellt der US-Präsident in Aussicht, die Ölsanktionen gegen Russland wieder in Kraft zu setzen. Das ist eine sehr gute Nachricht für die Ukraine und das europäische Ziel, gemeinsam mit den USA Russland unter Druck zu setzen. Hier liegt der größte Erfolg dieses Treffens in Evian. Erstmals seit Trumps zweiter Amtszeit teilen Europäer und die USA ihre Einschätzung der Lage in der Ukraine. Das Land hat sich eine neue Position der Stärke erkämpft. Russland kann den Krieg nicht militärisch gewinnen und ächzt unter der Belastung durch Kriegsverluste und Sanktionen. Es tut sich also ein Fenster für Friedensverhandlungen auf. Dieses Fenster wollen die G7-Staaten nutzen und Trump scheint mitzuziehen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die neue Einigkeit der führenden demokratischen Industriestaaten als strategisches Erwachen bezeichnet. Der G7-Gipfel könnte also die Wende gewesen sein für die Ukraine und für das Verhältnis der Europäer zu den USA. Wohlgemerkt könnte, denn alles bleibt trotz der positiven Signale vom Genfer See fragil. Die Lage in der Ukraine, die Lage im Iran und Europas Verhältnis zu Donald Trump.
Die Meinung von Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Vor 35 Jahren im Aufbruchsgeist des neuen vereinten Europas schlossen Deutschland und Polen einen Nachbarschaftsvertrag, den man bis heute und immer wieder auch mit Pausen und Unterbrechungen mit neuem Leben zu erfüllen versucht. Auch heute im Auswärtigen Amt in Berlin, wo es lebendige Diskussionen gab. Ein neuer Frühling, der vom deutschen Angriffskrieg 1939 für immer schwierig gemachten Nachbarschaft. Nicole Markwald über Chancen, Hürden und neue Notwendigkeiten für Zusammenarbeit.
Kurz bevor die Außenminister von Deutschland und Polen auf die Bühne kamen, rief die Moderatorin des Deutsch-Polnischen Forums die Anwesenden etwas kurios zur Ordnung.
Es ist wie in einem Kindergarten so ein bisschen. Ich wollte nie Kindergärtnerin werden, aber so das Gefühl, bitte setzen Sie sich, kommen Sie, bleiben Sie, beruhigen Sie sich.
Ganz offensichtlich, die Stimmung der 700 Gäste im Auswärtigen Amt war prima. Der Redebedarf offenkundig groß. 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrags sprechen die Fakten für sich. Der Wert des täglichen Warenverkehrs liegt bei 500 Millionen Euro. Polnische Investitionen in Deutschland nehmen zu. Deutschland wird bald sein drittes Goethe-Institut im Nachbarland eröffnen. Und das vor 35 Jahren gegründete Deutsch-Polnische Jugendwerk hat über 3 Millionen Jugendliche über Oder und Neiße hinweg erreicht. Wie wichtig das ist, machte Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU, klar.
Der deutsche Blick auf Polen ist allzu oft ein oberflächlicher, manchmal auch ein unwissender. Auch das gehört leider zu unserem Verhältnis. Das muss sich ändern. Und ich bin überzeugt, es ist dabei, sich zu ändern.
In der deutsch-polnischen Freundschaft gibt es viel Gesprächsbedarf. Thema engere Verkehrsanbindungen. Der polnische Außenminister sprach von beunruhigenden Mängeln, beklagte den Bau von lediglich einer einzigen Brücke und wies darauf hin, dass Zugverbindungen zwischen Städten in Deutschland und Polen in manchen Fällen heute länger bräuchten als in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Thema Grenzkontrollen. Die würden zu unnötigen Hürden und wirklichen Problemen führen, so die Gäste aus Polen. Oder das Thema Entschädigung von Besatzungsopfern. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski wurde deutlich. Polen erwarte eine Wiedergutmachung im moralischen Sinne und auch im materiellen Sinne. Die Bundesrepublik Deutschland sollte das ernst nehmen und sollte diese Herausforderung wirklich schnell angehen. Wadephul entgegnete, er könne dieses Thema heute nicht abschließend beantworten. Er erwähnte aber auch, dass es zumindest beim Denkmal für die polnischen Opfer von Krieg und Besatzung vorangeht. Im Dezember wird die Juryentscheidung dazu erwartet. Der Ort steht schon fest.
Mitten in unserer Hauptstadt, da wo die Krolloper stand, da wo Hitler das demokratische Deutschland kaputt gemacht hat, genau an dieser Stelle dieses Mahnmal stehen wird. Das ist ein schmerzlicher Platz für uns, aber es ist ein guter Platz, es ist ein richtiger Platz.
In dieses Bild fügt sich auch die Rückgabe von weiteren Kulturgütern an Polen ein, die während des Zweiten Weltkrieges geraubt wurden. Darunter ein mittelalterliches Manuskript auf Pergamentpapier, vermutlich aus dem 14. Jahrhundert. Und ein Goldring mit Diamant, der König Sigismund I. zugeschrieben wird. Der Ring war seit den 60er Jahren im Besitz des Schmuckmuseums Pforzheim. Ein wichtiger Schritt, sagte Sikorski, dem noch viele folgen müssen.
Nicole Markwald aus Berlin. Eine zweite Begegnung mit weniger Worten, aber wichtigen Unterschriften gab es heute Nachmittag in Warschau. Hier wurde ein deutsch-polnisches Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Den Erklärungen und Bekenntnissen darin sollen die gemeinsame Rüstungsprojekte folgen, wie Paulina Milling erläutert.
Das Verteidigungsabkommen wurde in Warschau auf Ministerebene unterzeichnet. Polen und Deutschland wollen damit weiter die gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen. Dafür sieht das Dokument laut den Verteidigungsministern beider Länder Kooperation in vielen Militärbereichen vor. Cybersicherheit, Weltraum, Forschung, Sicherheit der Ostsee, Schutz der kritischen Infrastruktur. Auch die Logistik soll einfacher werden, sodass man ohne viel Bürokratie Truppen verlegen kann. Man wolle sich außerdem gemeinsam dafür einsetzen, die NATO-Pipelines bis ins Baltikum zu erweitern. In einem Verteidigungsfall sollen so die Truppen sicher mit Treibstoff versorgt werden. Außerdem baue man gemeinsam Verteidigungsstellungen an der Ostflanke, an den Grenzen zu Russland und Belarus. Daran sollen sich auch deutsche Pioniere beteiligen. Das deutsch-polnische Verteidigungsabkommen wurde an einem symbolischen Tag unterzeichnet. Heute jährt sich der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag zum 35. Mal. Mit der Unterzeichnung wolle man die Partnerschaft beider Länder bekräftigen.
Und bei der Veranstaltung in Berlin dazu ist heute auch wieder der Preis für besondere Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen verliehen worden. Und erhalten hat ihn Janusz Reiter, der erste Botschafter eines freien Polens in Bonn 1989 bis 1995. Das heißt, für ihn schließt sich ein Kreis, denn er war auch dabei, als der Nachbarschaftsvertrag unterzeichnet wurde. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Was war der Geist 1991, in dem dieses Dokument entstand?
Ja, es war eine Mischung von großer Begeisterung, also Aufbruchsstimmung und sehr nüchternem Denken. Die Begeisterung war nötig, weil ja die Verhältnisse damals nicht einfach waren. Die materiellen Verhältnisse Polen war damals nach den 80er Jahren, nach der Zeit des Kriegsrechts, ein ziemlich zerrüttetes Land. Und Polen war ein ziemlich armes Land. Und trotzdem hatte Polen ein sehr starkes, sehr gutes Selbstvertrauen durch den Erfolg der Solidarność-Bewegung, die nicht nur den Wandel in Polen, sondern auch weitgehend den Wandel in Europa den Weg geebnet hat. Ja. Also es war irgendwie das Gefühl, ja, wir gehören dazu, aber wir müssen jetzt mit unseren Nachbarn und insbesondere mit Deutschland, das müssen wir auch festhalten.
Was hat man aber dann in Deutschland versäumt? Was hat man in Polen versäumt, damit dieses Band sich in den Jahrzehnten danach festigte? Warum gab und gibt es immer wieder Rückschläge, ein zeitweiliges Abwenden und Missstimmung?
Naja, also beide Seiten, Deutschland und Polen, wir hatten einen starken Rückenwind. Den gibt es heute nicht. Heute haben wir keinen Rückenwind. Das ist also das ganze Umfeld. Nehmen wir nur die Europäische Union. Die Europäische Union, damals Gemeinschaft genannt, war damals auch für Polen, für die meisten, für die absolute Mehrheit, war ein großes Zukunftsprojekt, so ein Hoffnungsträger, so ein Hoffnungsanker. Das ist heute anders. Nicht, dass die Leute austreten wollen, das nicht, aber die Begeisterung für die Europäische Union ist verflogen. Die Europäische Union hat heute keine Magnetwirkung. Der Stimmungswechsel in Polen hat paradoxerweise stattgefunden oder fiel ungefähr zusammen mit dem polnischen EU-Beitritt. Was bedeutete das? Bedeutete einmal, viele haben in Polen, einige haben Angst bekommen vor ihrem eigenen Mut, vor dem Leben in einem offenen Raum mit stärkeren, größeren Nachbarn. Und das war wahrscheinlich immer Deutschland. Das war immer, damit war immer gemeint in Deutschland. Aber auch die Rollenverteilung, so wie sie nach 89 weitgehend akzeptiert worden war, die wurde dann nicht mehr akzeptiert. Die damals neuen Mitglieder, die sollten ganz demütig lernen und warten, dass der Westen ihnen sagt, na jetzt dürft ihr auch was sagen. Und der Verdacht des Paternalismus, der ist in Polen immer noch sehr stark. Ich finde, er ist übertrieben, aber da ist etwas dran. Das ist also auch ein Stück Psychologie. Aber generell ist eben die Orientierung in Europa heute überall viel schwieriger. Wir haben auch überall einen enormen Anstieg oder Aufstieg von nationalistischen Stimmungen. Ja. Das trägt mit dazu bei.
Und Polen ist davon zumindest zeitweise erfasst worden. Unter Donald Tusk ist die Perspektive wieder Richtung Berlin und Richtung Brüssel gewandt. Aber da gibt es natürlich innenpolitischen Widerstand vom Präsidenten. Ein Rollback in Richtung Nationalismus droht. Kann man als polnischer Politiker mit Deutschland kooperieren, mit Brüssel kooperieren, ohne sich in Polen verdächtig zu machen?
Also sagen wir so, man kann und man muss. Aber es ist in der Tat so, die Regierung glaubt, möglichst viel tun zu müssen und zu können, aber möglichst wenig darüber reden. Das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite, ich verstehe auch manchmal die Ungeduld in Deutschland. Aber da muss ich sagen, wenn man an einer Partnerschaft wirklich interessiert ist, dann muss man in diese Partnerschaft auch investieren. Und das habe ich vermisst.
Jetzt haben wir weniger Rückenwind als damals, aber natürlich mehr Gegenwind. Und zwar aus Osten. Sie schildern es, wenn Russland den großen Angriff auf Europa in Betracht zieht, als Luftkrieg, auch als Landkrieg, dann stehen Polen und Deutschland hintereinander in Verteidigungslinien. Ist Putin also ein neuer Nachbarschaftsstifter? Ist der bange Blick nach Osten zugleich der gemeinsame Blick nach vorn?
Also wir haben gemeinsame Interessen, und zwar ganz vitale, existenzielle gemeinsame Interessen. Aber uns fehlt das Gefühl von einer Interessengemeinschaft. Das ist offensichtlich, das eine ist nicht gleich mit dem anderen. Aber ich glaube, was heute wirklich im absoluten Vordergrund steht, das ist die Frage, wie gehen wir mit der Ukraine um? Was können wir gemeinsam tun, um die Ukraine in die westliche Gemeinschaft aufzunehmen? Das ist entscheidend. Denken Sie auch nur daran, wie diese drei Länder, die Ukraine, Polen und Deutschland, haben die drei stärksten konventionellen Armeen in Europa. Dann haben wir eine andere Abschreckungsmacht. So, das ist, glaube ich, die Zukunft. Das wird verdammt schwer sein, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtigstes Interesse und unsere größte gemeinsame Verpflichtung.
Janusz Reiter, polnischer Botschafter in Deutschland 1989 bis 95. Zwei politische Ziele verfolgt die EU, die nicht immer leicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Sie will die Verbraucher schützen, gerade in weltweiten Strömen von Produkten, Dienstleistungen und Technologien. Und sie will ihre Landwirte schützen in unsicheren Zeiten und im Klimawandel mehr denn je, auch wenn es die Steuerzahler viel Geld kostet. Heute hat das Europäische Parlament Regeln für den Einsatz von Gentechnik gelockert. Das schafft Landwirten neue Spielräume, etwa auf der Suche nach neuen Sorten. Es macht aber auch schwerer nachvollziehbar, was auf jedem einzelnen Feld geschieht. Jean-Marie Magro fasst Abstimmung, Meinungen und Hintergründe zusammen.
Dutzende Änderungsanträge haben vor allem Linke und Grüne noch eingebracht. Aber immer wieder heißt es
rejected.
Abgelehnt.
The European Parliament has concluded second reading and the legislative act has been adopted.
Das EU-Parlament in Straßburg nimmt damit das Gesetz zur Änderung der Gentechnikvorschriften an. Durch neue Methoden wie etwa der Genschere CRISPR-Cas können Lebensmitteln, Pflanzen eigene Stoffe hinzugefügt werden. Nicht wie bei der herkömmlichen Gentechnik, Pflanzen fremde Stoffe. Das, so sagen Befürworter, eröffne neue Möglichkeiten. Pflanzen können gegen die Klimakrise widerstandsfähiger gemacht werden. Und das viel schneller als auf dem natürlichen Weg. Auch für die menschliche Gesundheit böten die neuen Methoden Chancen, sagt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Zum Beispiel gibt es in Japan ein Projekt, wo Fett verbessert wird, sodass zum Beispiel Pommes frites weniger gesundheitsschädlich sind. Also es bringt viele Vorteile mit sich und als Arzt glaube ich wirklich, die Gesundheitsrisiken, die gibt es nicht und deswegen halte ich diese Techniken für sehr, sehr wichtig. Auf allen anderen Kontinenten der Welt werden sie schon eingesetzt und die europäischen Bauern sollten die Möglichkeit haben, diese Techniken auch einzusetzen.
Umweltschützer und Teile der Landwirtschaft sind dagegen aufgebracht. Gestern demonstrierten Bauern und Naturschützer unter anderem aus Deutschland und Frankreich vor dem Straßburger Parlament. Sie bemängeln, dass in Zukunft nicht mehr alle gentechnisch veränderten Lebensmittel gekennzeichnet sein müssen, sondern nur noch das Saatgut. Heißt für Verbraucher im Supermarkt, selbst wenn auf Produkten nicht draufsteht, dass Gentechnik drin ist, kann sie drin sein. Für die Allgäuer Biobäuerin Eva Heusinger nicht nachvollziehbar.
Wir müssen die gesamte Lieferkette nachweisen, dass jeder vom Bauern bis zum Teller das Biozertifikat gemacht hat und da auch nachweisen, dass er keine Pestizide einwendet etc. pp. Und das kann man genauso machen, natürlich mit Gentechnik, ist gar kein Problem.
Befürworter der Gentechnik wie Peter Liese von der CDU entgegnen, dass mit den neuen Methoden körpereigene Stoffe hinzugefügt werden und eben nicht körperfremde. Für Bioprodukte würden außerdem weiterhin strengere Vorschriften gelten. Allerdings gibt es noch einen zweiten wichtigen Kritikpunkt. Die neuen Zuchtmethoden können mit Patenten versehen werden, was zu mehr Wettbewerb und Innovationen führen soll. In Wahrheit aber, meinen Kritiker, würden genau diese Patentvorschriften dazu führen, dass die großen Agrochemiekonzerne wie Bayer Monsanto noch mehr Marktmacht erhalten. Sprich, höhere Preise für Landwirte und Verbraucher. Petra Rumpel vom BUND.
Das, was man bis jetzt beobachtet, ist einfach, dass diese Konzerne nicht im Kopf haben, was macht die Landwirtschaft günstiger oder was hilft der Bevölkerung, sondern womit kann ich meine eigenen Profite stärken und womit kann ich im Prinzip Macht aufbauen und Monopole aufbauen.
Diese Befürchtung nimmt auch der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese ernst.
Das ist nicht optimal. Aber in der Abwägung, wollen wir diese Technik in Europa weiter verbieten oder wollen wir jetzt da mal mit anfangen, sage ich, dieser Text ist ein guter Kompromiss und an der Patentfrage müssen wir weiterarbeiten.
Jean-Marie Magro aus Brüssel.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Die Namen, die die Berichte über die WM-Spiele seit gestern Abend prägen und die Spieler, die auch diese Spiele prägten, waren Mbappé, Messi, Arnautovic, also entweder wir sind alle in einer Zeitreise oder manche Helden bleiben immer im Spiel. Darüber habe ich am Nachmittag mit unserem Reporter Martin Roschitz im deutschen WM-Quartier gesprochen. Trotz aller Mühe um Nachwuchsförderung, trotz Schwärmen von Talentscouts überall, reifen Spieler letztendlich doch wie guter Whisky?
Ja, allen voran Messi. Mbappé mit 2 Toren, okay. Arnautovic mit einem Handelfmeter für Österreich in der Nachspielzeit zähle ich mal gar nicht mit. Aber Messi mit 3 Toren gegen Algerien, der toppt wirklich alles, 39. Aber an Genialität nicht zu überbieten. Er ist ja bei seiner Auswechslung gegen Algerien in der 79. Minute mit Standing Ovations gefeiert worden, hat den Klose-Rekord eingestellt mit 16 WM-Toren und ich gehe mal schwer davon aus, dass Messi ihn auch noch knacken wird bei dieser WM.
Da fehlen in diesem Club ja nur noch Luka Modric und Cristiano Ronaldo. Und wie es das Schicksal will, sehen wir die gleich heute Abend.
Ja, nach Messi kommt Ronaldo. Wer sonst? Messi ist 39, Ronaldo 41. Und wenn es nochmal klappen soll mit dem Weltmeistertitel, dann natürlich jetzt. Noch eine WM ist für ihn eigentlich nicht mehr vorstellbar. Messi ist Weltmeister, Ronaldo noch nicht. Der Auftakt heute gegen die Kongolesen. Um 22 Uhr trifft dann Kroatien auf England. Kane gegen Modric, Luka Modric, ja auch schon 40 Jahre alt. Wahrscheinlich seine letzte WM. Und der möchte nochmal Geschichte schreiben mit Kroatien. England schon Favorit für mich, hat mehr Tempo, mehr individuelle Qualität. Aber Kroatien ist turniererfahren, unbequem und lebt von der Übersicht und Ruhe seines Altmeisters, Luka Modric.
Ja, wie gut, dass auch bei uns dann ein Neuer immer an Bord ist. Wie ist die Stimmung im deutschen Team? Schaut man sich viele Spiele der Konkurrenz an oder bleibt man ganz bei sich, feilt an den eigenen Konzepten und blickt immer auf das Spiel, das man vor Augen hat?
Also erstmal ist die Stimmung richtig gut, zumal gestern ja alle komplett frei hatten. Einige waren auf dem Golfplatz, haben so ein Coaching mitgemacht, sei es um ihr Handicap zu verbessern oder überhaupt mal einen Ball zu treffen. Bester Golfer nach dem Abschied von Thomas Müller ist tatsächlich der 40-jährige Manuel Neuer. Er hatte ja auch allein von der Lebenszeit her die meiste Zeit zu üben, würde ich mal sagen. Julian Nagelsmann, den habe ich hier in unserem Hotel mal gesehen. Seine Frau Lena wohnt hier während des Turniers. Die beiden sind zusammen Rad gefahren. Ab heute wird das Tempo aber wieder angezogen. Das Training geht dann los. Es wird eine längere Einheit werden. Und jetzt gilt es auch wieder hochzufahren und sich konzentriert vorzubereiten auf das Spiel am Samstag gegen die Elfenbeinküste. Das wird sicher schwerer als gegen Curaçao.
Martin Horschütz, es ist viel geklagt worden im Vorfeld über 48 Mannschaften, nicht nur, weil das Turnier in die Länge und Breite zieht, auch weil manche Angst vor globalen Dorfkickern hatten, die den Stars da im Weg stehen. Aber wenn man jetzt die Auftritte gerade zuletzt von Jordanien, Senegal, Irak gesehen hat, zuvor auch eben Kap Verde, und dann auch so eine Freude über ein erstes WM-Tor der eigenen Sportgeschichte, muss man nicht sagen, für den Fußball und für so ein Turnier ist das ein Gewinn?
Also Stand jetzt würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Hat übrigens auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich gesagt gestern bei der Pressekonferenz, dass ihn das berührt hat, wie die Fans aus Curaçao das Tor der eigenen Mannschaft gefeiert haben, dass eine WM nochmal was ganz anderes ist als eine EM. Viele Turnierfavoriten haben sich ja hier schon schwer getan. Die größte Blamage sicher das 0:0 der Spanier gegen die blauen Haie von den Kapverden, aber auch andere Schwergewichte hatten ja Probleme. Brasilien nur unentschieden, die Niederlande nur Remis. Und wir haben ja immer noch nicht alle Top-Favoriten gesehen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich bin gespannt auf die Portugiesen und auch auf die Engländer.
Martin Rorschütz aus dem deutschen WM-Quartier in Winston-Salem. Am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Mittwoch.